Auch an den Fronten ist die Kriegsmüdigkeit 1917 nicht mehr zu übersehen. Selbst einfache Soldaten erkennen, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist. So kommt es, zum Beispiel an Weihnachten, zu Verbrüderungen über die Schützengräben hinweg. Dort, wo sich über Monate kaum etwas tut und die Stellungen manchmal nur wenige Meter auseinander liegen, wie am Hartmannsweiler Kopf im Elsass, braucht es für diese verbotenen Momente aber keine Feiertage. Hans-Peter Tombi berichtet.
Da werden etliche Überlieferungen weitergetragen. Zum Beispiel ein französischer Elsässer kocht auf der anderen Seite und der Deutsche fragt, das riecht aber heute gut bei dir da drüben. Und da fragt der Elsässer, hast du Hunger? Und dann sagt er, ja natürlich, ja dann komm doch rüber und dann hat man zusammen gegessen. Das ging natürlich immer so lange gut, bis die Offiziere das gemerkt hatten. Man hat auch viel getauscht. Dem Franzosen stand ja jeden Tag einen halben Liter Wein zu. Der Deutsche hatte das nicht. Er hatte aber Tabak aus dem Badischen Land, das war wieder beim Franzosen rar. Und auch andere Artikel, was man so hatte.
Derartige Anekdoten finden sich immer wieder in verschiedenen Berichten von Truppenteilen und in Feldpostbriefen. Diese Dokumente auf die wahren Kriegserlebnisse hin auszuwerten, ist nicht leicht, denn bestimmte Tabus, wie etwa die Angst vor dem Tod, werden kaum angetippt. Aber eins scheint sicher: die angebliche Erbfeindschaft zwischen Deutschen und Franzosen wird von vielen im Verlauf des Ersten Weltkriegs überwunden. Viele Soldaten sehen sich als Opfer der Politik.
Have you seen any American soldiers? Avez-vous vu des soldats américains? Where are our headquarters? Où est notre quartier général?
1917 verlegen die USA erste Truppen nach Europa. Hier ein Französisch-Sprachkurs für amerikanische Soldaten aus diesem Jahr. Das wirkt sich auf die Kämpfe in Belgien und Nordfrankreich zwar nur allmählich aus. Die Amerikaner haben keine Kampferfahrung und erleiden anfangs große Verluste. Strategisch gesehen aber zerstört der Auftritt der Amerikaner auf dem Schlachtfeld de facto die letzten deutschen Siegeshoffnungen. Gerhard Hirschfeld.
Hinter dem Komplex USA verbirgen sich ja nicht nur die kriegführenden Truppen. Da ist eine industrielle Macht, da ist eine Kapazität vorhanden, die vor allen Dingen in wirtschaftlicher und auch in moralischer Breite diesen Krieg beeinflussen kann. Und das brachte nicht nur für die kriegführenden Franzosen und Briten einen ungeheuren Aufschwung, sondern eben auch versetzte die Deutschen doch in eine ziemliche Panik.
Das schließt die obersten deutschen Generäle ein. Während im Osten infolge der russischen Revolution bereits Friede herrscht, wird im Westen noch weiter gekämpft. Erst im Sommer 1918 stellen die Deutschen dort ihre letzte Offensive ein, die sie unter Aufbietung aller Kräfte gestartet haben. Die Truppen sehen sich erstmals starken Panzerverbänden gegenüber, denen sie nicht gewachsen sind. Besonders verlustreich für die Deutschen wird dabei eine Schlacht bei Amiens, die die Amerikaner mit der neuen Waffe für sich entscheiden. Der Tag gilt seither als schwarzer Tag des deutschen Heeres.
Dieser schwarze Tag ist vor allen Dingen die Erkenntnis, dass man dieser Waffe kaum etwas entgegenzusetzen hatte. In Deutschland an der sogenannten Heimatfront griff die Erkenntnis um sich, dass man belogen worden war, dass die Generäle, die politische Führung, die Wahrheit jahrelang hintertrieben hatten und dass jetzt die Stunde der Wahrheit gekommen sei. Das heißt, es war eine psychologische, eine moralische und eine mentale Katastrophe.
Das Deutsche Reich ist besiegt. Es stehen keine weiteren Soldaten mehr zur Verfügung, die Materialvorräte gehen zu Ende und die Bevölkerung ist völlig erschöpft, ausgehungert und ausgezehrt. Der berühmt-berüchtigte Steckrübenwinter, die permanente Mangelwirtschaft und die Verluste an der Front führen zu einer allgemeinen Demoralisierung. Die Weigerung Kieler Matrosen, mit den Schiffen der Schlachtflotte ein letztes Mal auszulaufen, führt Ende Oktober zu Unruhen in den Großstädten. Die Generäle erkennen, der Krieg ist nicht mehr fortsetzbar. Bereits ein paar Monate zuvor haben Ludendorff und Hindenburg gefordert, über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Nun, am 11. November 1918, wird in Compiègne bei Paris der Waffenstillstand unterzeichnet. Zwei Tage zuvor ist Kaiser Wilhelm nach Holland ins Exil geflüchtet. Er wird noch im gleichen Monat abdanken und für alle Zeiten auf den Thron verzichten.
Au pays des Anguilles, il y avait un régiment qui courtisait les filles avec acharnement.
Eine Aufnahme von 1996. Raymond Abescat, ein 105-jähriger Kriegsveteran, singt ein Soldatenlied seiner Einheit aus dem Ersten Weltkrieg. Ein Indiz dafür, wie nachhaltig die Zeugen dieser Zeit von ihr geprägt wurden? Und dass der Historiker George Kennan recht hatte, als er den Ersten Weltkrieg die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts nannte? Die Zahl der Opfer des Ersten Weltkriegs weltweit wird auf etwa 9,5 Millionen Tote und doppelt so viele Verwundete geschätzt. Allein auf deutscher Seite starben etwa 2 Millionen Menschen, auf französischer 1,3 Millionen. Charles de Gaulle, selbst vor Verdun verwundet und dann Kriegsgefangener in Ingolstadt, bilanzierte die Jahre von 1914 bis 18 später mit dem Satz: Es gab Sieger und Besiegte. Verloren haben wir alle.
Die ganze Welt des Wissens. Bayern 2 Radiowissen.